Herzlich willkommen zu Better Relations, dem Podcast rund um Business, Gesundheit und Familie.
Ja, und heute sprechen wir über Ernährung, denn dies ist unheimlich wichtig für unsere Gesundheit. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Für uns war das die größte Herausforderung, wie wir eine gesunde Ernährung in unserem Alltag mit Familie und Business unterkriegen. Und genau darüber wollen wir dir heute erzählen.
Ja, für mich begann unsere Reise in wirklich gesunde Ernährung, wir haben uns ja schon immer gemeinsam relativ gesund ernährt, als du diese Ausbildung zur orthomolekularen Medizin fertig hattest. Dann hat sie gesagt, wir müssen mal deine Blutwerte checken, aber supplementieren bringt nichts. Zuerst müssen wir mal sozusagen uns gesund ernähren. Das ist die Basis für alles Weitere. Und ich dachte schon, oh je, jetzt muss ich mehr Gemüse essen.
Es war auch so, ne? Ja. Naja, im Endeffekt ist es so, Supplemente helfen natürlich bis zu einem bestimmten Grade, aber langfristig halt nicht. Mhm. Ne, also dieses erste Tief, was du hast, kannst du natürlich total gut füllen. Aber dann nachhaltig musst du die Dinge, die dir fehlen, schauen, wo sind die in welchem Nahrungsmittel drin. Und was wir halt festgestellt haben, wir waren jetzt beide nicht irgendwie so die super fitten, schlanken, durchtrainierten. Also nicht, dass das das Ziel ist, ne? Aber einfach
gesund sein ist.
Genau, gesund. Und wir haben dann unsere Laborwerte angeschaut, also so die Basis-Mikronährstoffe, aber auch so die charakteristischen Sachen wie Vitamin D und B12, die ja oft über die Ernährung überhaupt nicht gedeckt werden. Und aber auch, wir waren total beide schockiert, Folsäure voll im Keller, ne? War bei uns beiden voll der Mangel. Ja. Dann unsere Fettprofile waren echt der Graus. Und dann habe ich halt angefangen, mich immer weiter damit zu beschäftigen. Und als erstes sind wir auf mehrere Serien aufmerksam geworden und Bücher, also was wir da alles gelesen haben. Und so die wichtigsten Sachen, die wir uns mitgebracht haben, war im Endeffekt, je mehr Gemüse und je vielfältiger, umso besser. Und dass die Ballaststoffe voll oft vergessen werden. Denn eigentlich, laut Studien und laut der aktuellen Ernährungsempfehlung, sollten wir 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich nehmen. Und ich erinnere mich noch, wo du gesagt hast, aber wir essen doch jetzt schon jeden Tag Salat. Ja. Reicht das nicht?
Habe ich das gesagt?
Ja. Ich habe gesagt, das muss doch Ballaststoffe drin haben. Da habe ich ihm gesagt, der ganze Salat wiegt keine 30 Gramm. Ja, da sind ja fast keine Ballaststoffe drin.
Mhm. Ja, und du hast dann das Zepter in die Hand genommen und hast für ballaststoffreiche Ernährung gesorgt. Und da muss ich echt sagen, davor habe ich ja kaum Ballaststoffe zu mir genommen. Also ich habe auch den Sinn nicht erkannt, weil ich nicht wusste, wie wichtig das für unser Mikrobiom und für den Darm ist. Und der Darm ist auch wesentliche Bestandteil des Immunsystems und so weiter. Also das hat ja auch damit zu tun, dann, wenn man das Darmmikrobiom aufbaut, dass man dann Nährstoffe wesentlich besser aufnehmen kann. Also das war schon von mir ein Problem davor.
Auch die Supplemente kannst du nicht gut aufnehmen. Ja. Und das Problem ist, ganz viele Erkrankungen und die Forschung wird jetzt immer mehr in diese Richtung gehen. Also Genomsequenzierungen sind sowieso schon ein großes Thema, aber gerade was das Mikrobiom angeht, haben wir festgestellt, dass die ganzen Präbiotika, Postbiotika, also alles, was da so gibt, auch an Kapseln und so, zwar in dem Moment helfen, aber langfristig nicht helfen, weil einfach dein Mikrobiom verkümmert ist. Mhm. Und das können wir ja nur erreichen, indem wir uns vielfältig ernähren, besonders gemüselastig. Und ich meine, ich habe früher keinen Salat gegessen. Ich habe immer gesagt, ich bin doch kein Hase. Ja, warum soll ich denn das Grünzeug essen? Mhm. Und es macht schon einen Unterschied. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir am Anfang sehr gekämpft haben mit unserem Darm, als wir mit den Ballaststoffen anfingen. Also wir haben beide sehr, sehr gelitten.
Aber es hat nicht lange gedauert.
Naja, immer unterschiedlich.
Also immer, wenn wir was Neues wieder integriert hatten. Ja. Wie viele verschiedene Pflanzen soll man denn essen?
Also es gab eine Studie 2017, darauf beruhen sich auch die ganzen Bücher und die Filme, die es zu dem Thema gibt. Und die hat quasi herausgekriegt, dass wenn wir mindestens 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen, über 3 Monate, dann verändert sich unser Mikrobiom und wird wieder total divers. Und diese neuen Bakterien und kleinen Mikrobiom-Männchen siedeln sich an und helfen sich gegenseitig. Und die neueren, es gehen aber sogar zum Trend zwischen 60 und 90. Und jetzt keine Angst, also irgendwie Panik, ne? Jede Tomatensorte zählt als eigenes Obst oder Gemüse. Dann ist es so, dass wenn du eine Feldgurke und eine normale Gurke nimmst, hast du schon zwei abgedeckt. Kräuter gehören dazu. Kaffee zählt auch als eigene Pflanze in dem Fall. Die Gewürze zählen und auch die ganzen Samen. Und das ist auch ehrlich der Trick, wie wir das so ein bisschen hingekriegt haben, dass wir unsere Ballaststoffe erhöht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, auf jeden Salat tun wir uns irgendwelche Nüsse-Mix. Oder ich habe zeitlang, machen wir auch immer noch unter der Woche, so Saatenbrot gemacht. Mhm. Ne? Und da waren dann natürlich super viele Ballaststoffe drin, ne? Weil auf 30 Gramm muss man erstmal kommen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Weil wenn du dir überlegst, zwei Scheiben Vollkornbrot erhalten nur 8 Gramm Ballaststoffe. Das ist gar nichts, ja. Ja? Wie sollst du dann auf die 30 kommen? Oder zwei Äpfel. Also wenn du zwei ganze Äpfel isst, hast du 6 Gramm. Mhm. Das heißt, ne, nur so ein Apfel ist ja groß, aber die Ballaststoffmenge ist nicht groß, ne? Und wenn es geschält ist, hast du noch weniger Ballaststoffe.
Also da muss man schon eine Menge unterschiedliche Dinge essen, um auf diese 30 Gramm jeden Tag zu kommen. Für mich war aber der Vorteil, dass ich dann satt war. Also du hast gesagt, du musst das Gemüse zuerst essen, danach das Eiweiß und erst am Schluss die Kohlenhydrate. Und das schaffe ich fast immer. Also manchmal, wenn ich sehr hungrig bin, falle ich zuerst über die Beilagen her sozusagen. Aber wir essen jetzt immer einen Salat als Vorspeise.
Und was ist denn die Beilage für dich?
Naja, die Beilage ist ja typisch österreichisch, die Sättigungsbeilage, ein Knödel oder Kroketten oder sowas. Okay. Ja. Und ja, die Hauptspeise ist das Fleisch. Ja.
Okay. Naja, also die Idee hinter ist ja auch, ich meine, es läuft ja durch die ganze Medien mit den Glucose-Spikes und wenn wir unseren Blutzucker besser in Kontrolle haben, sind wir einfach leistungsfähiger. Ja? Hm. Also wenn wir nicht diese hohen Spitzen haben. Es ist nicht so, dass ein gesunder Körper damit nicht umgehen kann. Na voll, also du hast überhaupt gar kein Problem, wenn du dich gesund ernährst, auch mal irgendwie krasses Eis zu essen und eine hohe Glucosespitze zu haben. Unser Körper kommt damit voll zurecht. Mhm. Die Frage ist nur, wie oft hintereinander kommt er damit zurecht? Mhm. Und wann wird er sich adaptieren? Und deswegen ist die Idee, wenn ich mich gesünder ernähre, ja, und darauf achte, dass diese Spitzen gerade bei den Frühstückszeiten nicht da sind, also besonders nach dem Fastenbrechen, ja, dann schaffe ich es über den ganzen Tag, arbeitet mein Körper einfach anders. Ja, also du fährst ja oft morgens Rad und du sagst immer in dieser Zeit, bist du einfach irgendwie stoffwechseltechnisch auch anders.
Ja, das merke ich sofort, wenn ich morgens wirklich Bewegung mache. Ja.
Und dann ist dein Körper halt schon drauf geprimed. Und so ist es beim Essen auch. Und zwar das erste Essen, was unser Mund berührt, primet ja schon unser Magen drauf. Mhm. Ja. Durch die ganzen Speicherprozesse und entsteht da quasi, weiß der schon irgendwie, was kommt. Und wenn ich aber morgens gleich irgendwie mit Marmeladenbrot starte, dann denkt er so, Schoko. Okay, genau, der Choki oder der
Kakao,
so.
Kakao, ne?
Mit Zucker. Genau, also mit Zucker, ne? Ohne Zucker ist ja kein Problem, aber quasi mit Zucker, dann ist mein Körper die ganze Zeit schon so, okay, Zucker, ich brauche noch mehr Zucker. Ja. Und dann geht's auch den ganzen Tag so hin, ne? Und es gab ja auch so einen Trend, dass man gesagt hat, oh, du darfst auf keinen Fall Kaffee auf nüchtern Magen trinken. Ist ganz, ganz schlecht, ja. Mhm. Du findest zu allem eine Studie. Meine Empfehlung ist, test es einfach für dich raus, was passt, ne? Und für mich ist es so, ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht, dass ich Kaffee nicht nüchtern getrunken habe, auf nüchtern Magen. Und ich trinke es jetzt wieder auf nüchtern Magen.
Hast du einen Unterschied bemerkt?
Nein. Und das ist auch gerade das, wo man sagt, da muss man natürlich schauen. Ich muss aber auch sagen, dass unser Frühstück sehr vollwertig ist. Also wir sind ja ein Fan davon, es sich so einfach wie möglich zu machen, weil sonst hält man es nicht durch. Und wir haben so drei Sachen, die wir zum Frühstück essen eigentlich. Also wenn schon, gibt es bei uns Haferflocken. Also ein Porridge, genau, der Büchermüsli. Also irgend so ein Müsli. Oder es gibt Eier mit Vollkornbrot oder dem Saatenbrot. Ja. Ja. Und manchmal, das ist so unser Schlemmerfrühstück, Wochenendfrühstück, gibt es Waffeln. Ja.
Oder Pancakes.
Oder Pancakes. Ja. Und da muss man aber auch sagen, seit Dezember 24 haben wir eine Mehlmühle und das war bisher Gamechanger für uns. Und ich glaube, dass dadurch auch unser Ballaststoffbedarf deutlicher abgedeckt worden ist, weil ich ehrlicherweise, dadurch, dass wir unser Mehl selber mahlen, sind da halt einfach durch die Vollkornpartikel sehr, sehr viele Ballaststoffe drin. Auch wenn wir quasi was Gesundes essen. Und dadurch, dass wir so ein bisschen cheaten, ne? Also ich sage ja immer so, wir schummeln voll, ja, wir schummeln uns die gesunden Sachen rein. Ja? Mhm. Und das würde ich dir empfehlen. Also wenn du sagst, mal, okay, ich weiß, ich sollte irgendwas ändern in meiner Ernährung, dann geh nicht und sag, ich ernähre jetzt komplett die Ernährung. Das überfordert dich und hältst das nicht durch. So war es nämlich auch, wir hatten auch überlegt, wie setzen wir es um. Und wir haben jede Woche einfach eine Sache umgesetzt. Erinnerst du dich?
Ich kann mir gut an die Anfänge erinnern, wo wir gemeinsam in den Supermarkt am Samstag gemeingekauft sind und gegangen sind und die 30 verschiedene Gemüse Gemüse gezählt haben, Obst- und Gemüsesorten. Ja. Ne? So hat es angefangen. Ne? Dann haben wir immer am Samstag einen Großeinkauf gemacht, damit wir auf diese Vielfalt kommen.
Genau.
Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, immer weiter. Dann haben wir die Mehlmühle gekriegt, du malst das Mehl selber. Und was mir schon deutlich aufgefallen war, als wir begonnen haben, das Gemüse und den Salat immer zuerst zu essen, ist, ich hatte plötzlich ein Sättigungsgefühl, das länger anhielt. Plötzlich war ich satt. Vorher habe ich mich eigentlich nie wirklich satt gefühlt. Und dann war ich satt. Und von dem Brot, also wenn du mit selbstgemahlenem Mehl Brot machst oder auch Palatschinken oder egal was, bin ich satt. Also wenn du da morgens irgendetwas machst, aus dem, also normalerweise ist Mehl ein Zeug, wo ich sofort wieder Hunger kriege, wenn egal was ich daraus esse, also ob es eine Semmeln sind oder Kornspitz oder Brot oder Nudeln, völlig egal, da kriege ich sofort wieder Hunger. Von dem Brot bin ich satt. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, dass das mit den Ballaststoffen und auch mit der Wertigkeit zu tun hat. Unser Darm und unser Magen muss ja viel mehr arbeiten bei Vollkornprodukten als bei industriell schon vorgekauten Produkten im Endeffekt.
Aber könnte es auch sein, dass da mehr Nährstoffe noch drinnen sind und mein Körper deshalb sagt, passt, ich habe Nährstoffe.
Ja, aber ob das so schnell kommt, also die Nährstoffe werden ja aus dem Darm wirklich
aufgenommen. Aber das Sättigungsgefühl hält halt ein paar Stunden länger an, wenn ich Brot esse oder
also die, diese gemahlenem. Ja, genau, aber die Rückmeldung quasi, wir sind ja auf hormonellen Achsen und das passiert eigentlich über den Magen und nicht unbedingt über den Darm. Es sei denn, ich würde mich jetzt irren, dann bitte schreibt es uns.
Nee.
Aber das ist schon, ich glaube, dass das einfach mehr auch aufquillt, also die Vollkornsachen, also die brauchen ja auch mehr Wasser und so. Und dass du dann dadurch ein längeres Sättigungsgefühl hast und ich glaube auch, dass der Magen da länger dran arbeiten soll. Ich meine, man soll ja auch so 4 Stunden Pausen haben zwischen den Mahlzeiten. Dieses Zwischensnacken ist ja eigentlich gar nicht so gut. Und wir schauen auch, dass wir eigentlich abends nicht mehr viel essen. Ne? Also wir essen mit den Kindern so um 5:30 rum.
Genau.
Und dann halt am nächsten Tag haben wir mindestens 12 Stunden Pause dazwischen und das tut uns gut. Wenn wir dann abends mal doch was essen, dann bereue ich es eigentlich immer am nächsten Tag. Ne?
Ja. Jetzt hört sich das alles nach sehr, sehr viel Arbeit an. Also das Mehl selber mahlen, Brot selber backen. Wir machen ja sehr, sehr viel selber dann Gemüsegerichte schon zum Frühstück. Wir haben das aber ganz gut gelöst, denke ich.
Also wir kochen eigentlich jeden Sonntag vor, im gleichen größeren Batches. Muss sagen, wir haben 2 Kühlschränke. Das heißt, dadurch haben wir natürlich auch Platz, die Lagermöglichkeiten. Ja. Das hat sich durch Zufall so ergeben, als wir die Haushaltszusammenführung gemacht haben. Und haben dann gesagt, wir behalten die alle, weil Schaden tut's nicht. Und dann, ich mache manchmal so ein Gemüse-Eintopf mit Kichererbsen, Linsen oder Bohnen oder so und diversen Gemüsesorten. Und das geht halt einfach in den Ofen. Das ist quasi so ein gusseisernen Topf und dann habe ich dann 16 so 400 Gramm Gläser, die dann gefüllt sind mit so Gemüse und das essen wir dann zum Frühstück. Das hält dann auch gute 2 Wochen, weil jeden Tag isst du es ja nicht, ne? Also manchmal auch 3 Wochen. Und Brot, wenn ich backe, backe ich ja dann oft gleich 7 Kilo oder so und also 2 wirklich große Laibe und die schneiden wir dann in 4 und dann haben wir halt auch für 2 Wochen eigentlich immer genug.
Stimmt, also das ist einmal Arbeit, alle 2 Wochen.
Und das Birchermüsli machen wir auch eigentlich in eine große Schüssel und dann wird das gegessen. Wobei, das muss ich sagen, das finde ich gar nicht so schlimm, weil das Flocken macht den Kindern voll Spaß. Und
ja, das geht auch
du
schnell.
Kannst das frisch machen und das ist jetzt irgendwie nicht der Aufwand. Wir haben jetzt angefangen mit Kefir. Ja, das war auch nochmal ein Gamechanger für uns, also für unseren Darm auch, das habe ich auch gemerkt. Und es ist halt super im Sommer als Sättigungsgefühl, das ist halt super unkompliziert, ne?
Ich kannte das ja eigentlich nicht und ich war auch nie so ein Fan davon, vielleicht weiß nicht kannte. Was ist der Benefit von Kefir?
In so einer Kefirknolle, das ist ja glaube ich ein Pilz oder so, sind über 120 Lactobacillenarten drin. Und wir haben ja überall Lactobacillen in unserem Körper und gerade auch in unserem Darm und bei uns Frauen zum Beispiel auch in der Scheide. Und das in der Scheide wird auch oft über den Darm wieder hergestellt, also wenn es dort eine Dysbalance gibt. Mhm. Und wenn ich mir das quasi zuführe, dann habe ich dadurch eine Verbesserung.
Also mehr Vielfalt.
Genau. Wichtig ist halt, dass man eine Biomilch nimmt. Man kann natürlich alles andere auch nehmen, aber da hast du halt weniger andere Stoffe mit drin. Und so ein Kefir eigentlich zubereiten, ist total einfach. Und da gibt es ja auch Mythen. Ne? Du darfst es nur in einem Plastiksieb abseihen und auf keinen Fall mit einem Metalllöffel anfassen, damit die Knolle nicht abstirbt. Also ja, das hat man früher gemacht, weil es früher keine Edelstahlsiebs gab. Ja, Und
Edelstahl ist immer besser als Plastik.
Genau. Und auch die Löffel waren damals nicht so hochwertig. Mhm. Und wenn die quasi gerostet haben, dann ist das quasi in dieser Disbalance von dem Pilz gekommen. Verstehe. Aber heutzutage rostet ja das Edelstahl nicht so, also wie es mal früher war, oder aus Zinn oder so. Und genau, das haben die also nicht gut vertragen.
Gute Metalle mittlerweile.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass von wo die Käfirknollen kamen, gab es früher auch kein Plastik. Also dann hätten wir die heute nicht mehr, die Käfirknolle. Also das müssen wir auch sagen. Und die vermehren sich dann. Dann kann man die auch mit Freunden teilen. Hm. Und wir machen das oft so, dass wir, wenn schon gleich 1 Liter Milch machen, wobei ich davon jetzt ein bisschen abgekommen bin, mache eigentlich immer so 300 bis 400 Milligläser, aber wir trinken das, wenn schon, dann direkt an dem Tag. Ja, zum Frühstück. Oder ich backe damit das Sauerteigbrot. Oder auch den Porridge kann man damit hervorragend dann machen.
Und ich habe schon mal das verwendet bei Buttermilch-Pancakes anstelle der Buttermilch.
Ja.
Und die waren hervorragend.
Genau, also man kann.
Und ich war auch satt dann, zwei, drei.
Ja. Ja, und das ist halt, also das ist einfach eine andere Vielfalt, die da reinkommt und Konsistenz auch. Man kann das auch hervorragend mit Gemüse pürieren, ja, als Getränk. Dann ist es wie so Lassi zum Beispiel. Mhm. Man muss natürlich immer schauen, also je länger man ihn ziehen lässt, umso saurer wird er. Und je kürzer er zieht, umso milder ist. Also ich schaue eigentlich immer, dass der die kürzeste Zeit zieht, die notwendig ist. Im Sommer muss man ein bisschen aufpassen. Dann kann nämlich auch schon 6-8 Stunden reichen, damit er fertig ist. Und sonst braucht der Winter 48 Stunden. Ne? Mhm. Ja. Und du kannst dann schauen, welche Konsistenz du haben möchtest. Ja. Und dann siebt man das quasi ab. Man kann die Knollen auch abwaschen. Und danach, wenn man sie gerade nicht braucht, tut man sie einfach in ein Gefäß mit Milch in den Kühlschrank und da halten sie sich auch wochenlang und sind nicht böse. Also als wenn man sie mal nicht verwendet. Ja, jetzt fragst du dich natürlich, okay, es klingt jetzt trotzdem immer noch nach viel. Meine Empfehlung ist, dass man sich das wirklich so einfach wie möglich macht. So sage ich es auch immer meinen Patientinnen. Sie sollen einfach schauen, was ist die eine Sache, die sie ändern können. Na, zum Beispiel, ich habe Patientin gehabt, die hat jeden Morgen Marmeladenbrot gegessen. Und wir haben darüber gesprochen, die hatte einen HOMA-Index, das heißt der Insulinresistenz gehabt. Und sie hat versucht, das irgendwie runterzukriegen. Ja, und sie hat gesagt, sie will auf keinen Fall Medikamente nehmen. Sie möchte das über die Ernährung schaffen. Und dann sind wir so ganz grob ihr Essen durchgegangen und da haben wir 3 Sachen gefunden, die sie ändern konnte. Das erste war, dass sie vor Marmeladenbrot halt vielleicht ein Brot mit Topfen und Gurke drauf isst und vielleicht ein paar Sprossen oder Schnittlauch oder so. Dann hat sie ein paar Pflanzenkomponenten dazu und sie hat das Eiweiß. Mhm. Ja, und es soll Vollkornbrot sein. Ja. Ja. Und danach kann sie ihre Semmel essen mit dem Marmeladenbrot. Ja. Und dann das passt, hat sie gesagt, okay, das kann sie umsetzen, das ist kein großer Aufwand, sie hat sowieso Gurken da. Das zweite war, dass sie auf der Arbeit haben die eine Naschtruhe. Mhm. Und sie ja immer wieder angefangen hat, dort zu naschen. Mhm. Und sie sagt, eigentlich hat sie überhaupt gar keinen Hunger drauf, aber sie hat halt nichts anderes zum Naschen da gehabt. Und dann hat sie angefangen, weil sie hat Kinder, die Jause für sich selber zu schneiden auch und hat Jause mitgenommen für sich. Also einfach Gemüse und so. Ja. Und auf einmal hat sie gesagt, hatte sie überhaupt keinen Heißhunger mehr und so gehabt. Und abends war es dann so, dass sie für die Familie gekocht hat und wir haben dann über Zucker gesprochen und sie hat in jedes Dressing 1 Esslöffel Zucker reingetan.
Mhm,
damit es gut schmeckt. Ja. Dann haben wir auch gesagt, okay, und dann hat sie gesagt, sie versucht einfach nur einen Teelöffel reinzutun, damit es süß ist und schaut mal, wie sie damit zurechtkommt. Und dann habe ich sie gesehen, glaube ich 3 oder 4 Monate später, ich glaube, sie hat 7 Kilo abgenommen gehabt, ohne irgendwelche großen Sachen.
Nur mit einer kleinen Ernährung.
Kleinen Umstellung. Ah, und den ein Glas mit Apfelessig hatten wir besprochen. Mhm. Und sie sagt, sie hatte keine Stuhlgangsprobleme auf einmal, weil sie genügend Ballaststoffe zu sich genommen hat, was ja wirklich ein großes Thema bei sehr vielen Menschen ist. Mhm. Sie hat durch die Flüssigkeit von dem Gemüse, was sie noch zusätzlich hatte, hatte sie auch wieder mehr getrunken und es ging ihr irgendwie, also es ging ihr einfach vitaler. Ne? Man hat so richtig gemerkt, die hatte irgendwie mehr Energie und sie hat gesagt, sie hat sonst nichts groß umgestellt. Mhm. Ne? Und nur diese kleinen Sachen reichen dann oft schon. Ja. Und ich sag's dir, wenn du damit einmal angefangen hast, dann
kommst man will es automatisch weiter optimieren.
Ja, genau. Also
das kann man noch besser machen.
Genau, aber wichtig ist halt, dass du es dir so einfach wie möglich machst. Und mein Tipp ist zum Beispiel für mehr Ballaststoffe, wechsel Nudeln auf Vollkornnudeln. Ja? Mhm. Und auch Reis auf Vollkorn. Und jetzt wirst du sagen, das schmeckt nicht so.
Ja.
Oder so Linsennudeln oder so.
Erbsennudeln.
Mein Favorit. Erbsennudeln, genau. Probier es mal aus. Aber mein Tipp ist, mach es wie folgt. Nimm die Hälfte normaler Nudeln und eine Hälfte oder ein Drittel nur Vollkornnudeln am Anfang. Und dann erhöhst du das langsam und so gewöhnt man die Familie auch sehr gut dran und es sind trotzdem ein paar Ballaststoffe mehr drin, als du sonst hättest. Du hast aber trotzdem noch die geilen Weiznudeln drin, an die du dich gewöhnt hast. Weil ich sag selber, Spaghetti Carbonara will ich auch. mit so, also da gehört das für mich so hin, diese klassischen Weizennudeln. Ja. Ne? Wir haben ja schon viel ausprobiert, aber Spaghetti irgendwie aus Vollkorn schmeckt einfach nicht so bei Carbonara. Und das Zweite ist, was ich immer empfehle, ist, baue Hülsenfrüchte ein. Viele vertragen ja keine Hülsenfrüchte. Ne? Da hatten wir ja auch unser Leiden gehabt. Ja, genau. Und da ist es einfach wichtig, in kleinen Dosen das anzufassen. Damit steigerst du automatisch zwei coole Sachen, Eiweiß und Ballaststoff. Ja, das ist total wichtig. Dann über den Tag verteilt mehrere Portionen an Gemüse. Ja, so ein Klassiker ist, naja, wenn du sagst, mal Salatschnippeln ist mir zu stressig, schnippel einfach ein bisschen Gemüse, während du kochst, und dann isst du schon da und dann musst du vorher keinen Salat essen. Und dann kannst du halt dann auch die Pizza essen oder so. Ne? Aber du hast halt vorher schon dein Gemüse-Intake gemacht. Oder wenn du einen Salat hast oder ein Topping oder so, tu dir oben was drauf. Sprossen, Samen, Körner, ja. Das macht was für uns. Außerdem knackt es so geil, das ist dann nicht so langweilig. Ne?
Nüsse.
Nüsse sind da eine gute Sache. Eine Handvoll Nüsse essen, da muss man dann mal aufschauen, die sind recht fett. Ne? Das ist nicht für jedermann, aber eine Handvoll geht immer. Beeren haben sehr, sehr viele Ballaststoffe. Wir reden nicht über Marmelade, sondern über echte Beeren. Genau. Ungetrocknete das Obst kann man auch mal als Energiespender nehmen. Ne? Aber da bitte auch nicht die ganze Packung, sondern vielleicht zwei, drei, und dann passt es eigentlich schon.
Ja, da bin ich nicht so gefährdet, die ganze Packung zu essen wie von einer Schokolade. Ja, wenn ich die aufmache, da würde ich ja schon am liebsten das Ganze essen, weil Trockenobst
das
nicht.
Stimmt, ne?
Ja, ein Thema, was du schon angesprochen hast, zum Blutzuckerspiegel. Wie kann man das mit Ernährung ein bisschen abfedern? Dass ich sage, man darf sich schon mal auch ein Eis gönnen oder ein Dessert. Aber was kann man da tun? Ja, also, und was sind so auch negative Auswirkungen von Blutzuckerspitzen, die du in der Praxis auch bemerkst?
Also ich glaube, wir haben da so einen kleinen Blutzucker-Hype gerade, also dass Leute sich das irgendwie messen am Abend, das würde ich nicht empfehlen. Man kann das schon machen, einfach weil man neugierig ist, dass man sieht, aber nur weil es bei dir so wirkt, heißt nichts, dass beim anderen.
Ich würde schon mal für mich ausprobieren wollen.
Müssen wir mal schauen.
Messen. Aber was man messen kann, ist Glukose, aber Fructose kann man nicht messen.
Naja, die Glukose-Spikes sind gleich. Also die Reaktion von Fructose ist ja nichts anderes als Glukose, weil Glukose besteht auch aus Fructose. Also das ist ja die Saccharid. Ist ja wurscht, das sprengt den Rahmen.
Ist beides gleich.
Also auf jeden Fall Zucker ist Zucker. Mhm. Ja, egal ob jetzt Fruchtzucker oder Industriezucker. Und oder Dattel hat ja auch Zucker drin.
Ja.
Aber im Endeffekt geht es darum, dass du schaust, dass du nicht zu krasse Extreme hast. Weil oft ist es so, wenn ich einen Zuckeranstieg habe, habe ich danach unten ein Tal, also eine leichte Unterzuckerung. Mhm. Und das macht uns müde und dann geht es uns dann oft nicht so gut. Ne? Also es ist dann so eine extreme Gegenreaktion von unserem Körper. Wie gesagt, ab und an überhaupt gar kein Thema, aber halt auf Dauer gefährlich. Ne? Also weil dann die Rezeptoren, das kannst du so, du gewöhnst dich da halt dran, ne? Und dann werden die irgendwie fauler. Ja, das ist so ein bisschen, na, wie beim Sport. Je mehr Sport ich mache, umso mehr Gewichte kann ich dann heben, ja, und so ist es dann halt dort auch, nur halt im negativen Sinne, ne? Und da muss man ein bisschen schauen. Und das kann man sehr gut mit der Insulinresistenz oder mit dem Langzeitzucker sich auch anschauen. Und da hatten wir ja beide selber auch geschaut. Ich erinnere mich noch, dass dein Nüchternzucker nicht so gut war am Anfang. Und leider jetzt ist nicht. Der ja total gut geworden. Ne?
Deutlich besser.
Ja.
Und auch nur mit, also ja, ich nichts verändert, nur die Ernährung.
Genau, weil Sport hattest du vorher dasselbe Ausmachen gemacht. Genau, also das war nicht das Thema. Es gibt immer wieder so Hacks, die man anwenden kann. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, so Essig, Wasser trinken vor der kohlenhydratreichsten Mahlzeit senkt den Insulinspiegel, also die Insulinresistenz um 30%. Das bedeutet, dass das um 30% besser verstoffwechselt werden kann. Mhm. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ja. Es ist auch so, wir sagten immer, dress your carbs. Also wenn ich ja Torte esse, dann tu was Fettes dazu. Ja, also so
Schlagobers ist doch erlaubt.
Ja, genau. So Schlagobers, Sahne ist total cool. Also das kann man auf jeden Fall dazu essen, weil Fette das halt reduzieren. Das ist zum Beispiel die Melone mit dem Serrano-Schinken oder so, ist eigentlich genau das.
Ja.
Aber nur die Melone essen ist halt der Super-GAU. Oder wenn du schon unbedingt ein Glas O-Saft trinken möchtest, was, glaube ich, so die Oberzucker Bombe ist, ja, dann ist dazu halt ein Spiegelei, Bacon, also diese ganzen eher fetteren Sachen.
Also zuerst den Hemmendex essen und dann den Orangensaft trinken.
Genau. Dann wäre es nicht so schlimm. Wenn du jetzt aber sagst, ich esse halt vorher irgendwie mein Marmeladenbrot und trinke dazu noch einen O-Saft, dann viel Spaß.
Also ich kann jetzt natürlich sagen und behaupten, mir geht es viel besser, ich fühle mich viel wohler und ich habe ein höheres Energielevel, seit wir die Ernährung umgestellt haben. Es gibt Psychologen, die haben sich damit beschäftigt, mit unserer Willenskraft und mit Disziplin, mit Selbstdisziplin. Ja. Viele Menschen sagen ja, ich würde gern abnehmen, aber mir fehlt die Disziplin. Oder ich würde gern Sport machen, aber mir mangelt es an Selbstdisziplin. Was die wenigsten Menschen aber wissen, ist, was ist denn Selbstdisziplin auch überhaupt? Also Selbstdisziplin besteht aus Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung. Mhm. Also wenn jemand abnehmen will, manche sagen ja, wieg dich nicht jeden Tag, das macht dich nur verrückt. Nein, meine Empfehlung ist schon, wieg dich jeden Tag. Dann hast du sofort Feedback, wie war das, wie hat sich das ausgewirkt, was ich gestern gegessen habe. Ich meine, 1-2 Kilo auf oder ab, das sind schon Wassereinlagerungsschwankungen, das muss einen nicht verrückt machen. Aber das fällt auch unter Selbstbeobachtung. Oder manche stellen sich in ihrem Arbeitsbereich einen großen Spiegel auf und das reicht schon, dass sie sich selbst beim Arbeiten in dem Spiegel sehen, um produktiver zu werden. Aber was hat das jetzt mit der Ernährung zu tun? Unsere Willenskraft und unsere Impulskontrolle und unsere Disziplin hängt sehr, sehr stark auch ab von einem konstanten Blutzuckerspiegel. Das ist sogar so, der Zusammenhang ist so stark, dass Psychologen mit 80%iger Wahrscheinlichkeit feststellen können, wer von Gefängnisinsassen früher entlassen wird und wer nicht. Und der Marker, mit dem sie das feststellen, ist die Schwankung des Blutzuckerspiegels. Also Menschen, die Blutzuckerprobleme haben, die Diabetes haben oder so, die haben eine schlechtere Impulskontrolle. Und wenn die im Gefängnis sitzen, dann kommen die mit hoher Wahrscheinlichkeit erst dann raus, also nicht früher raus zumindest. Ne? Also das war schon für mich beeindruckend zu sehen, wie sehr also Psyche und Körper zusammenhängen und wie wichtig das ist, dass wir wirklich entsprechend Ballaststoffe essen, dass wir, da wusste ich, ich werde es für mein Leben durchziehen, dass ich zuerst das Gemüse esse und dann ist das Fleisch.
Aber so ist es ja zum Beispiel auch bei den Frauen. Wir haben ja, die kennen die Neuronen, die in unserem Gehirn sind, die mitunter für unsere Blutzucker, also die reagieren auf die Blutzuckerschwankungen und sind dann im Wechsel zum Beispiel unter anderem mit für die Hitzewallung zuständig. Also jetzt auch wieder sehr vereinfacht gesagt. Und wir wissen, dass Frauen, die einen erhöhten Insulinresistenz haben und damit mehr Blutzuckerschwankungen auch, viel mehr Hitzewallungen haben. Und wenn sie das reduzieren, sind die Hitzewallungen weniger. Also wir wissen, dass die Ernährung dann eine total große Rolle spielt. Oder wenn bestimmte Mikrobiomstämme nicht da sind, kann ich bestimmte Nährstoffe nicht aufnehmen. Und es ist so wichtig, dass man dies wirklich ganzheitlich betrachtet. Und ganzheitlich ist ja schon so ein verpönter Begriff geworden. Aber für mich bedeutet ganzheitlich, dass ich im Geist, im Körper und mit meiner Gesundheit gemeinsam schaue. Also dass ich in Beziehung mit mir gehe und schaue, was brauche ich wirklich und kennenlerne, was tut mir wirklich gut. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir Alkohol gar nicht gut tut. Ja? Und ich habe das vorher nicht so gemerkt, weil es gehörte einfach so dazu für mich und ich habe immer mein Gläschen getrunken. Ja?
Ja, die negativen Auswirkungen hat man einfach in Kauf genommen. Genau. Also ich zumindest, ich habe die immer in Kauf genommen und dachte, das gehört dazu zum Leben, das muss man aushalten. Die Kopfschmerzen und die leichte Übelkeit. Ja, und
schmeckt
so.
Mir 80% des Alkohols noch nicht mal. Ja, das gehört nicht. Halt so dazu. Ne? Also ich meine, einen guten Whisky, ne, da haben wir jetzt beide manchmal gesagt, oder Rum, ja, da trinken wir mal und dann denken wir jedes Mal,
voll, ne?
Genau, und dann denken wir jedes Mal nach dem Schluck irgendwie, okay, das hat auch gereicht. Ja. Und das ist etwas, was durch diese Selbstbeobachtung passiert es bei uns. Ne? Also dadurch, dass ich dann eine Weile schwanger war und nichts trinken konnte und gestillt habe und wir beobachtet haben, wie geht's dir eigentlich, wenn du mal dann ein Glas Bier trinkst und ich nicht trinke oder ich dann später wieder was getrunken habe, war es dann so, dass ich gemerkt habe, ich bin am nächsten Tag geht's mir schlecht. Ja? Und zwischendurch geht's mir auch schon schlecht und das möchte ich nicht mehr. Und
ja, warum soll man sich das antun?
Genau, und das ist etwas, aber es muss jeder für sich die Entscheidung fällen. Also ne, ich verteufel es nicht. Ich finde, man kann das sehr gut ergänzend machen. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Weine auch und Whiskys und was auch immer. Und auch Biere, die
gut schmecken. Ich muss sagen, ich habe immer vom Wein immer Kopfschmerzen bekommen. Und jetzt habe ich ja schon sehr, sehr lange keinen Alkohol getrunken, oder so gut wie keinen. Und neulich, vor ein paar Wochen, habe ich einmal ein Glas Rotwein am Abend getrunken. Und das war wirklich guter, also auch teurer Rotwein. Und ich hatte bestialische Kopfschmerzen am nächsten Tag und dachte, hatte ich das notwendig? Der Rotwein hat mir nicht mal geschmeckt. Ich habe den getrunken, weil ich schon lange keinen getrunken habe und weil mich jemand darauf eingeladen hat. Aber das war echt, der nächste Tag war irgendwie versaut damit. Also, und das ist, ich brauche es nicht mehr, sagen wir so.
Aber ihr seht, oder du siehst, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Und wichtig ist aber, dass man sich das so einfach wie möglich macht. Also fang mit einer Sache an, die du ändern willst und die nächste Woche in die nächste, weil sonst zieht man es nicht durch. Und es geht halt auch um Zeitmanagement dabei, wenn man kocht, weil es ist natürlich viel einfacher, sich irgendwie einen Fertigsalat zu kaufen oder zu McDonald's zu fahren. Und nichts gegen McDonald's. Also wir fahren auch manchmal hin und holen uns was. Aber es ist halt nicht die Regel. Und man muss halt schauen, dass die, dass 80% von dem, was ich zu mir nehme, gut ist.
Viel einfacher als Fastfood ist es noch, unser eigenes Fastfood, nämlich das fertige Glas, das im Kühlschrank steht, mit dem Gemüseeintopf zu nehmen, einen Topf zu werfen und warm zu machen. Ja. Da muss ich nicht mal das Haus verlassen. Ja. Und darum liebe ich das so, dass wir immer größere Mengen vorkochen, weil einfach immer alles da ist. Und was mich damals gewundert hat, als du meinen, also diesen Blutbefund analysiert hast, du hast mir gesagt, du hast einen Eiweißmangel. Und ich dachte, wie kann ich einen Eiweißmangel haben? Ich liebe Eiweiß, ich esse gern Eiweiß. Also, und trotzdem hatte ich den Eiweißmangel, weil ich halt zum Frühstück eher Haferflocken gegessen habe.
War Haferflocken auch gut Eiweiß.
Ja, aber trotzdem hatte ich den. Also, und jetzt essen wir halt überwiegend Eier, also Gemüse und Eier zum Frühstück und ein bisschen Vollkornbrot. Und das hält mich auch wesentlich länger satt. Also ich habe nicht um 10 schon wieder Hunger. Und ja. Für einen Eiweißspiegel war es auch gut, dreimal am Tag Eiweiß einzubauen ins Essen.
Genau, also das war so, worauf wir einfach für uns geachtet haben. Ich meine, ein anderer Trick ist zum Beispiel, wenn ich Kuchen backe, mache ich das auch oft auf dem Blech und mache dann gleich doppelte Menge und dann frieren wir es ein.
Ist das eigentlich was dir häufig begegnet in der Praxis mit den Patientinnen, dass die einen Eiweißmangel haben?
Ja, fast alle. Wirklich? Also wobei man muss sagen, eigentlich ist es so, dass die großen Studien zeigen, dass wir sehr gut mit Eiweiß versorgt sind, weil wir relativ viel Fleisch essen, im Vergleich zu anderen Ländern jetzt. Aber was uns hauptsächlich fehlt, sind die Ballaststoffe. Mhm. Und bei den Frauen erlebe ich das sehr oft, dass die auf Kohlenhydrate verzichten, ja, was auch nichts hilft, weil du brauchst das ja auch, wenn du Sport machst, um Energie zu verbrennen. Teilweise, weil die sind dann schon sehr schlank und die können dann oft keine Muskeln aufbauen, weil sie zu wenig Eiweiß haben und zu wenig Energie. Mhm. Also da muss man so ein bisschen schauen. Ne? Ja. Die halten dann nicht durch und eigentlich könnte der Muskel viel mehr schaffen, aber sie haben halt keine Kraft, weil sie haben schon den ganzen Tag gehungert. Mhm. Also das kommt auch nochmal so ein bisschen.
Kann mir nicht passieren.
Ja, ich weiß. Aber bei Frauen ist das leider typische Geschichte. Und jetzt ist es schon so, dass durch die ganzen Eiweißshakes und, also durch die Medien haben die Leute eigentlich ja sehr guten Eiweißbedarf. Ja? Nur die Frauen, die ja zu mir kommen, kommen ja oft wegen Erschöpfung, Symptomatiken, körperlichen Beschwerden, Wechseljahresbeschwerden oder zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto oder so, verbraucht also sehr, sehr viel Eiweiß.
Und schlaff und haben einen Energiemangel und deswegen kommen sie zu dir und dann müssen wir schauen.
Genau, und da ist oft natürlich in meinem Kollektiv jetzt eher mal ein Eiweißmangel da.
Aber das ist nicht repräsentativ für die
Gesamtheit. Das ist genau das, wollte ich sagen. Also es ist nicht repräsentativ, weil natürlich zum Arzt gehst du nur, wenn du ein Problem hast. Aber wir wissen generell, ist es in der Bevölkerung so, dass wir eigentlich einen guten Eiweißverbrauch haben und einen schlechten Ballaststoffverbrauch.
Und welcher Marker ist es genau, der diesen Eiweißmangel oder die Eiweißversorgung anzeigt?
Wir können verschiedene Sachen anschauen. Wir können uns das Gesamteiweiß anschauen. Dann müssen wir uns aber ein bisschen, der ist manchmal ein bisschen trügerisch, weil du kannst einen guten Gesamteiweiß haben. Und dann ist es oft das Albumin, was einfach sehr viel ist. Das ist das größte Eiweißprotein bei uns im Körper, was dafür sorgt, dass quasi Flüssigkeiten in unserem Körper gut verteilt sind. Ja. Und das ist das, was beim Gesamteiweiß hauptsächlich gemessen wird. Also man kann da so eine Elektrophorese dann noch machen, wo das so aufgespaltet wird. Ja. Und dann siehst du, in welchem Bereich das ist. Die andere Marker, den ich sehr gerne messe, ist das Homocystein. Mhm. Das wird nämlich aus Methionin gebildet, einer essentiellen Aminosäure. Und dieser Wert sollte um die 7 sein, sollte auf keinen Fall über 13 gehen, weil dann hat man ein Thrombose-Risiko. Ja. Das ist oft der Fall, wenn B-Vitamin-Folsäuremangel oder so ist und wir eine MTFR-Mutation haben. Das ist wieder etwas spezieller. Ja. Und der ist aber oft erniedrigt, wenn die Frauen essentielle Aminosäuren fehlen. Weil wenn Methionin ist eine essentielle Aminosäure, also wir haben einige Aminosäuren, die wir selber herstellen können aus verschiedenen Bestandteilen. Und dann haben wir Aminosäuren, die wir aufnehmen müssen, die wir nicht selber machen können. Und das sind die essentiellen. Und um das zu verstehen, alles an uns besteht aus Eiweiß. Und alles, was aus Eiweiß besteht, besteht aus Aminosäuren. Und unsere DNA besteht direkt aus Aminosäuren. Hm. Und unser Körper besteht ja eigentlich nur aus Zell-DNA und verschiedenen Sachen. Und wenn mir die fehlen, dann wird das nicht aufgenommen. Und es ist dann so, dass der Körper, zum Beispiel wenn er Hashimoto hat, das ist eine Autoimmunerkrankung, dann produziert er viele Antikörper und ist quasi im Krieg mit sich selber.
Ja.
Und dann werden alle Aminosäuren, die ich für alle anderen Prozesse in meinem Körper brauche, halt in diesem Krieg getan.
Mhm.
Und dann verhungern die anderen Bereiche. Und dann sehe ich halt ganz oft, dass dort der Mangel da ist.
Ja.
Ja? Und das kann man halt ganz leicht beheben, indem man Aminos dazu nimmt.
Mhm.
Ja? Also da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Präparate mit essentiellen Aminosäuren, ja, ob das jetzt in Pulverform ist oder Kapsel. Purm ist wurscht.
Da reden wir vielleicht bei, ne?
Genau. Aber ist natürlich nicht nachhaltig. Also es hilft dir dann aus diesem Tief zu kommen, dass du das auffüllst. Aber nachhaltig ist dann halt, dass du deine Ernährung noch dazu umstellst. Und oft ist es so, dass ich dem Patienten die Infos schon mitgebe mit der Ernährung, wir alles auffüllen und schauen, dass wir in dieser Zeit, während wir auffüllen, während sie sich schon an ihr Supplementprogramm, das kommt immer drauf, wie viel sie nehmen müssen, ne? Oder supplementiert werden muss. Und dann ist es so, dass sie das langsam aufbauen können für sich.
Mhm.
Ja. Und das klappt hervorragend. Es dauert dann so ungefähr ein halbes Jahr. Das ist so meine Erfahrung, wenn die Leute so reinklotzen. Die sagen dann alle schon nach ein paar Wochen, ich bin leistungsfähiger. Ich habe so richtig, ne, ich hatte eine Patientin zu mir gesagt, ich habe richtig Lust auf Belastung.
Mhm.
Ja? Die hat gesagt, ich habe alle belastenden Bewegungen, Sport, Tätigkeiten, Stress habe ich einfach gemieden.
Ja.
Ja, und jetzt will ich will belastet werden. Ja, und das fand ich so cool, ja. Und genau so ist es dann mit den Aminos, ne? Und dann dachte ich, ja, genau das ist es.
So muss man leben.
Genau, so muss man leben. Und das ist das, was wir mit den Nährstoffanalysen auch erreichen können. Aber das A und O bleibt einfach unsere Ernährung. Und das müssen wir uns so einfach wie möglich machen in dieser stressigen Welt. Und
dann fasst das nochmal zusammen, was man alles essen kann, wo viel Ballaststoffe drin sind. Das sind eine Vielfalt an Lebensmitteln. Genau. Bei Ballaststoffen also, denkt man Vollkorn.
Genau, Vollkorn, Nüsse, Beeren, Karotten haben viele Ballaststoffe, Haferflocken, du kannst, wie gesagt, Kerne, also Saatenbrote, damit kannst du nichts falsch machen. Wenn du Proteinpulver zum Beispiel nimmst und du hast aber Ballaststoffmangel, dann nimm mal Erbsenproteinpulver. Ja, das zusätzlich. Das hat Ballaststoffe drin. Ja, also das ist super. Ja, also ich würde das mischen. Also ich würde nie nur reines Molke-Eiweiß zu mir nehmen, wenn ich als Sportler wäre oder so, sondern und ich sage irgendwie, ich brauche 2 Eiweißportionen noch zusätzlich am Tag, weil ich jetzt irgendwie trainiere. Dann würde ich immer eine aus Molke und eine aus Erbsen, Mandel, was auch immer, Protein nehmen, weil ich dann auch eine Ballaststoffquelle dazu tue.
Super.
Ja? Ich könnte natürlich auch sagen, ich nehme so Molkeprotein und haue mir eine Handvoll Beeren dazu. Ja, habe dann auch nochmal ein bisschen Ballaststoffe oder Pyrimid mir Leinsamen rein oder Sesam oder was auch immer. Ne?
Ist das eigentlich mit Pilzen? Also Pilze dienen ja auch dem Mikrobiom, trägt zur Vielfalt bei. Haben die auch gut Ballaststoffe oder ist das nur einfach eher für die Vielfalt?
Das ist mein schwarzes Loch.
Mhm.
Ich mag ja keine Pilze, also außer Trüffel und Pfifflinge.
Mhm.
Ist das ja so, da muss ich mich outen, ja überhaupt nicht meins. Und da habe ich ja echte Wissenslücke, weil ich es halt nicht so gerne esse.
Ja.
Das steht bei mir mit auf meiner To-Do und das musste ich jetzt leider zugeben.
Dass du dich ein bisschen informierst.
Genau, also weil ich weiß, da kann man sehr viele Nährstoffe zu sich nehmen, aber ich habe dazu nicht so die Berührung gehabt und irgendwie hat mir jetzt auch nicht so, also das merke ich auch. Und das ist aber was, wo wir hin und wieder so Kräuterseitlinge uns besorgen, das anbraten. Also wir schauen schon, wenn wir mal auf dem Markt sind, ob es da irgendwas gibt. Aber es ist jetzt zumindest noch kein Teil unserer festen Ernährung. Da sitzen wir noch dran. Vielleicht wird es dazu mal eine eigene
Frage. Ich habe einen Freund, der sich mit Tierernährung beschäftigt, mit Supplementen für Tiere, damit die gesund bleiben, für Nutztiere, damit die keine Medikamente nehmen müssen. Und der schwört auch auf Heilpilze, also neben Vitamin C und anderen sehr bekannten Dingen, schwört er auch auf Pilze, bestimmte, ganz bestimmte Pilze. Ja. Aber da wissen wir beide
nicht so wenig. Vielleicht machen wir dazu mal in der Zukunft eine neue Folge. Also wenn ihr da von mehr hören wollt, schreibt es uns, dann werden wir das bei den Folgen mit aufnehmen. Genau, wir stellen uns am Ende des Podcasts ja immer gemeinsam eine Frage, die auch du dir stellen kannst. Und die wäre diesmal:
Haben wir heute genügend Eiweiß und genügend Ballaststoffe zu uns genommen? Beziehungsweise vor der Mahlzeit kann man sich auch fragen, ist jetzt in diesem Essen, das ich mir jetzt zubereiten möchte, also ich zu mir nehmen möchte, ist da genug Eiweiß und genug Ballaststoffe drin?
Ja.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es macht einen riesen Unterschied. Also die Vielfalt zu essen, viel Gemüse, viele Nüsse, Kerne und so weiter, Pilze, auch alles Mögliche einzubauen und auch wirklich darauf zu achten, möglichst viel Ballaststoffe zu essen. Das dauert ein paar Tage, bis sich der Körper daran gewöhnt, aber dann ist man plötzlich länger satt und trotzdem leistungsfähiger. Und ich habe auch kaum mehr Lust auf Junkfood. Also ich meine, ich hin und wieder gönne ich mir auch ein Stück Schokolade oder mal ein Eis mit den Kindern, aber so, es hat sich dramatisch verbessert.
Auf jeden Fall. Also die Frage, die du dir mitnehmen solltest, hat dich heute genug Ballaststoff und Eiweiß? Ich weiß, es ist langweilig, aber es ist überlebenswichtig.
Und wenn dir die Inhalte dieses Podcasts gefallen und wenn du andere Menschen kennst, die sich auch für Gesundheit, Business und Familie interessieren, dann empfehle den Podcast weiter. Mach einen Screenshot, schick es an deine Freunde und sag ihnen, hey, schau, hör dir das auch mal an, sieh dir das an. In YouTube könnt ihr mit uns interagieren, ihr könnt Kommentare dalassen, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns vielleicht Anregungen geben für weitere Folgen. Empfehle uns weiter, das hilft uns. Besten Dank und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.